wenn es hier 2 Tage keinen Strom gibt, dann ist sozusagen die Anarchie vorprogrammiert. Denn Sie müssen ja sehen, in so einer Stadt wie Berlin gibt es 2 Tankstellen, wo man Benzin pumpen kann, also mechanisch pumpen kann. Eine davon ist bei der Polizei. Es gibt 6 weitere Tankstellen, die Notstromaggregat haben, und es gibt 1,2 Millionen Pkw.
Was wir heute haben, ist aber eine Finanzoligarchie. Und die ist in den Händen einiger weniger.
Sie wollen Ihren Besitzstand halten, wenn nicht mehren, und wollen Ihre Macht nicht abgeben. So lange kämpfen Sie zusammen. Aber wenn dann jemand in dieser Oligarchen- oder Plutokratengruppe den Kopf weiter rausstreckt, dann wird er auch gemaßregelt. Also ich denke, Sie beobachten sich argwöhnisch, dass keiner zu mächtig wird.
Dass das Ganze ein Instrument ist, um Menschen immer wieder, und das macht ja gerade unser Gesundheitsminister sehr intensiv, Menschen immer wieder unten und in Angst zu halten. Damit ja keiner so zig findet, damit die Menschen keine Zeit haben, die Dinge wirklich zu überdenken und zu überlegen. Also immer Druck aufbauen.
Die geben uns Antworten, auf die wir noch nie eine Frage formuliert haben. Und das machen die nochmal und nochmal und nochmal. Und das ist eine Suggestion, das haben die Kirchen schon immer gemacht. Und jeder macht das. Wiederholung, 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 Wiederholung. Bis man denkt, naja, dann ist es ja so, wenn das alle sagen, dann muss ich doch keine Frage stellen. Und genau da muss man eine Frage stellen.
Also uns stehen ja so viele Informationen zur Verfügung und es liegt ja an jedem selbst, sich zu informieren. Und es gibt halt die Menschen, die tun das, die informieren sich, die schalten halt die Alternativmedien ein oder lesen selber mal Bücher oder gehen zu solchen Veranstaltungen oder lernen Menschen persönlich kennen, die was wissen, Experten, Virologen oder Toxikologen, und fragen 1:1 die Menschen. Und es gibt die anderen, die schalten halt ihren Fernseher ein, lassen sich berieseln und glauben dann das. Ich glaube, es liegt an jedem selbst, ob er sich manipulieren lässt oder nicht.
So, es geht gleich los. Ich habe in der Pause, wurde ich angesprochen von einem Herrn, der in Kürze 95 wird. Er hat gesagt, das hat er alles schon mal erlebt, aber wir sollen gesund bleiben und den Optimismus behalten, denn Deutschland wird das überleben. Dankeschön. So, die erste Frage, die mir hier zugespielt wird. Bei Karl Marx haben wir gehört, der Staat ist das Machtinstrument der herrschenden Klasse. Finanzdiktatur. Großkonzerne, sehen Sie das auch so? Fangen wir vielleicht erstmal an mit der Finanzdiktatur und Großkonzernen. Wer will dazu was sagen?
Ja, ich glaube, dass alles, was wir heute hier schon gehört haben, und wenn man das Ziel des Ganzen hochrechnet, das wurde ja gesagt, es geht um Schulden, und derjenige, der die Schuldscheine besitzt, hat am Ende die Kontrolle. Es geht ja nicht um die Werthaltigkeit des Geldes, sondern es geht nur noch um die Kontrolle, um die Überwachung, um die Abhängigkeit. Und man muss jetzt trennen, ich selber bin ja nun Unternehmer und ich bin eigentlich ein Anhänger des Kapitalismus, so wie er in seiner Reinform ist, weil er steht eigentlich für Unabhängigkeit, für Selbstständigkeit, für Verantwortung. Was wir heute haben, ist aber eine Finanzoligarchie. Und die ist in den Händen einiger weniger. Und darunter leidet das ganze System. Und das mit dem Finanzoligarchen, das beschreibt Marx ja so nicht.
Ja, ich, Herr Dries, ich kann Ihnen nur zustimmen. Ich erinnere jetzt an dieser Stelle einmal an die Abschiedsadresse von Dwight D. Eisenhower, der also 1961 vor den Machenschaften des militärisch-industriellen Komplexes gewarnt hat und der gesagt hat, dieser Komplex wird uns die Freiheit nehmen. So, und wer steht hinter diesem Komplex? ja keine anderen als die entsprechenden Finanzdynastien, von denen wir heute schon gesprochen haben. Also es sind die Kriegsgewinne aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, die dann als Oligarchen immer mehr Macht an sich nehmen konnten. Dann, wie gesagt, 13 die FED gründeten, damit auch dieses Geld, dieses Fiat-Geld ermöglichten. Also, und diesen Kräften, wie gesagt, gehört auch, wie gesagt, die Anteile an dem militärisch-industriellen Komplex und natürlich an vielen anderen auch. Nicht? Die sind ja über diesen militärisch-industriellen Komplex heute längst hinausgewachsen. Es ist ja auch zugleich ein digitaler Komplex und ein Medienkomplex und wie auch immer. Also, und wenn wir schauen, was da in der Ukraine vor sich geht, welche von diesen Dynastien hier tatsächlich die Ukraine mit ausplündern, dann wird das nur bestätigt, was Dwight D. Eisenhower 1960 gesagt, 61, und das sollten wir meiner Ansicht nach nicht vergessen. Also es ist noch eine grandiose Steigerung, wie wir es ja heute schon erfahren haben, allein von den Zahlen der letzten Jahre.
Ist es die Finanzdiktatur? Ist es die FED? Die FED ist ja keine staatliche Bank, sondern eine private Bank. Ja. Und auch die Deutsche Bundesbank ist unabhängig. Im Artikel 20 Grundgesetz steht, dass alle Macht vom Volke ausgeht. Und zwar durch Wahlen und Abstimmungen. Erstens, wir durften niemals abstimmen. Dort steht aber nicht Wahlen oder Abstimmungen, dort steht Wahlen und Abstimmungen. Und wenn alle Macht vom Volke ausgeht, einfach nur eine einfache Frage. Warum ist dann eine Zentralbank unabhängig und wenn ja, von wem? Wie geschieht aus Ihrer Sicht die Steuerung der Öffentlichkeit und warum fliegen die Falschinformationen so wenig auf?
Vielleicht ganz kurz. Ich meine, wir sind in einem Zeitalter, wo wir so viele Informationen sammeln können, wenn wir es wollen. Also uns stehen ja so viele Informationen zur Verfügung und es liegt ja an jedem selbst, sich zu informieren. Und es gibt halt die Menschen, die tun das, die informieren sich, die schalten halt die Alternativmedien ein oder lesen selber mal Bücher oder gehen zu solchen Veranstaltungen oder lernen Menschen persönlich kennen, die was wissen, Experten, Virologen oder Toxikologen und fragen eins zu eins die Menschen. Und es gibt die anderen, die schalten halt ihren Fernseher ein, lassen sich berieseln und glauben dann das. Ich glaube, es liegt an jedem selbst, ob er sich manipulieren lässt oder nicht. Also ist meine Meinung.
Bitte? Was geht? Es ist aber in unserer Medienwelt nicht einfach. Also da auch in den alternativen Medien das Richtige zu finden, also da muss man auch schon sich ein bisschen auskennen. Und wer also die Tagesschau hört, die Süddeutsche Zeitung und Spiegel und Zeit und weiß ich was alles, der kann nicht informiert werden.
Also wenn man früh mit dem Auto losfährt, und ich war ja immer mal lange Zeit Anhänger und habe den Deutschlandfunk gehört, weil dann brachte der noch Nachrichten. Jetzt, und ich habe manchmal in der Autofahrt mehrere Stunden gehört, jetzt schaffe ich es keine 5 Minuten mehr. Und wenn man diesen inneren Groll spürt, muss man sich ja fragen, warum schaffe ich das nicht mehr? Weil es sind schon die Formulierungen, das sind ja keine journalistischen Aussagen mehr, das ist ja despotisch, wie das vorgetragen wird. Und dann ja immer schon mit dieser Art, wenn du nicht, dann passiert das. Oder solche Begriffe, wie die denn eingeführt werden, wie solidarisch. Also wenn du nicht mitspielst, grenzt du den aus, du schädigst den anderen. Und da wird ja ein Druck auf die Menschen ausgebaut und wer will schon bewusst jemanden anderen schaden? Und wir sind ja nun mal auch von unserer Art und Weise sozial veranlagt. Wenn also, und das ist ja auch ein schönes Beispiel bei den Masken, wenn also eine Gruppe mit Maske steht, was machen wir? Die wenigsten sagen, ich will ja nicht auffallen, also setze ich mir jetzt auch eine auf, auch wenn ich eine andere Grundhaltung dazu habe. Also ich glaube, das ist diese ständige suggestiven Aussagen, die überall und bei jeder Gelegenheit auf die Menschen einströmen. Und das ist dann schon ein sehr starkes propagandistisches Mittel. Das andere war nochmal, wie geschieht die Steuerung In der Öffentlichkeit, ja, also wenn die besten Bekannten und Freundinnen, mit denen unsere ehemalige Kanzlerin Kaffee trinken ging, gleichzeitig die Leiterin der größten Medienkonzerne waren, ja, dann ergibt sich das ja. Ja, und wir haben ja die Diskussion über die Rundfunkbeiträge. Wir wissen, dass die Rundfunkbeiräte wiederum, und da haben wir hier eine Expertin, wie die besetzt sind, und sie hat ja versucht, mal andere Wege zu gehen, und es war so nicht möglich. Also damit ergibt sich meines Erachtens nach die Beantwortung.
Vielleicht mal noch was zur Sprache im Journalismus. Also ich habe angefangen, Anfang der 90er Jahre Journalistik zu studieren, und ich habe noch klassisch gelernt, wie schreibt man eine Nachricht, wie schreibt man einen Bericht, und eine Nachricht ist mit den berühmten W-Fragen versehen. Was, wann, wo, wie und wer. Also in welcher Reihenfolge ist egal, aber eine Nachricht ist immer so aufgebaut. Was ist passiert, wo ist das passiert, wer war's und warum gibt es noch und wie? Wie ist es dazu zustande gekommen? So war das früher. Wenn man heute Nachrichten sieht, dann habe ich immer das Gefühl, die Experten, die sogenannten, egal ob sie aus dem Gesundheitsbereich kommen oder aus der Politik, das sind alles so eine Art Hellseher und Wahrsager. Also die Sprache, die ist jetzt immer schon im Könnte, eventuell und ist immer schon im 3 Monate im Voraus. Also wenn wir früher was berichtet haben, dann waren das Meldungen von einem Ereignis, das gewesen ist. Also gestern ist das und das passiert oder heute Morgen passierte das und das. Jetzt haben wir im Fernsehen und im Radio und auch in der Zeitung immer Ereignisse, die eventuell in 3 Monaten passieren könnten, und da könnte dieses kommen und das und diese Bedrohung und dieses Virus, das hat dann wieder einen neuen Namen. Und ehrlich gesagt, wenn man das aus der Sichtweise betrachtet, das sind Geschichten, die uns erzählt werden, und einfach das Radio ausmacht und sagt, lass die doch ihre Geschichten erzählen, zumindest mache ich das so. Ich habe meinen Fernseher schon 2017 auf den Schrank hochgelegt und nur noch Weihnachten runtergeholt, wenn Märchen kamen oder eben Sissi und sowas. Weil ehrlich, manchmal braucht man auch so eine seichte Kost, um einfach mal das Gehirn wieder zu beruhigen. Aber jetzt vor einem halben Jahr habe ich meinen Fernseher ganz verschenkt für jemanden, der einen großen Monitor braucht, weil ich gar keinen Fernseher mehr gucke. Ich sage mir einfach, lass die ihre Geschichten erzählen. Wir wissen doch jetzt langsam, wie es läuft. Wer hier alles heute hier ist, oder das, wir haben uns doch seit 2 Jahren informiert, oder? Bei mir ging das 2020 los. Ich habe mich vorher nie wirklich für Politik interessiert. Ich hatte immer nur ein Halbwissen, bis dann der Kopp-Verlag kam 2020 und mich gebeten hat, einen großen Kongress zu moderieren mit 10 Interviews. Da musste ich dann mich mit Bill Gates befassen und mit der Gesundheitsdiktatur und mit, ich weiß nicht was, Finanzsystem. Und dann hatte ich halt das Glück, zu Professor Bhakti zu fahren, nach Kiel, zu ihm nach Hause. Ich habe gesehen, er ist Buddhist, und ich habe gesehen, wie der sich aufopfert. Ich habe gesehen, dass das ein Vater ist von einem kleinen Kind, dass er Angst hat um seine Tochter, die in Düsseldorf oder in Dortmund in die Schule geht, 16 oder so war die, und gemobbt wird, und habe ihn als Mensch kennengelernt. Dann habe ich Professor Hockerts kennengelernt, den Immuntoxikologen. Dann war ich bei Markus Krall in Frankfurt, der hat die Friedliche Revolution geschrieben, das Buch, und hat gesagt, die nächste Revolution geht wieder aus dem Osten los, weil wir wissen halt, wie es geht, von 89. Ich hab 2-3 Monate mich wirklich intensiv mit all der Thematik beschäftigt und habe dieses Wissen in mich aufgesaugt. Ich habe aber gemerkt, wie viel Angst das in mir erzeugt. Ich konnte nicht mehr schlafen, ich hatte Panikattacken und ich habe eine Blasenentzündung bekommen und habe gedacht, ich überlebe jetzt diesen Kongress, ich mache all die Interviews, aber dann mache ich wieder eine Pause, dann war Weihnachten. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, sich zu informieren, die Nachrichten aufzunehmen, von mir aus verschiedene Gruppen zu haben oder Kanäle, die man eben, denen man vertraut, aber dann auch wieder Pausen einzulegen und das System wieder runterzufahren. Man wird sonst genauso verängstigt wie die andere Seite, die Angst hat vor Corona und vorm Sterben. Und das tut unserem Immunsystem auch nicht gut. Also wirklich für eine Balance sorgen, für, wie sagt man, ein Fasten, ein Informationsfasten oder so ähnlich, dass man da drauf achtet und vielleicht wirklich nur wenig konsumiert und auch mal das Telefon eine ganze Weile auslässt. Ich mache es meistens jetzt erst gegen Mittag an und am Wochenende habe ich das Telefon auch aus. Einfach, dass man wirklich sich mal auf das Wesentliche konzentriert. Und wenn man hier durch die Gegend fährt, wie schön die Oberlausitz ist, also ich meine, geht raus in die Natur, umarmt Bäume, nehmt die Liebsten mit und sorgt dafür, dass es euch gut geht, lasst die Sonne ins Gesicht scheinen und beobachtet die Politik, also aus der Sicht des Beobachters, ja. Wir wissen ja, was los ist ab und wir wissen vielleicht auch, oder wir wissen es eigentlich nicht, aber wir ahnen es, was mit uns gemacht wird, aber lasst das nicht an euch ran. Also ich habe versucht, eine Schutzhülle mehr aufzubauen. Ich sage, okay, ich weiß es jetzt, aber ich sorge für mich, ich sorge für meine liebsten Lieben in meinem Umkreis, das sind meine Eltern und Freunde, und wenn das jeder macht in seinem Kreis, ist schon viel getan.
So, ich probiere es hier nochmal mit dem Kleinen. Vielen Dank, Katrin Huss. Wer es noch nicht wusste, sie leitet auch eine Yogaschule. Und
die musste wegen Corona, ja.
Die musste wegen Corona geschlossen werden. Na, aber vielleicht macht sie mit uns nachher eine Lockerungsübung, dass wir ganz entspannt nach Hause gehen. Ich danke dir trotzdem, weil ich mache es genauso. Ich freue mich, wenn jetzt wieder eine neue Bergdoktor-Staffel anfängt, weil dort geht es um ganz schöne Sachen, da geht es um Berge, um Liebe, um sowas. Also alles Dinge, die ich verstehe, weil den anderen Mist, den kannst du doch nicht mehr verstehen. Und dann habe ich da so meine Insel mal eine Stunde im Monat, in der Woche. Und das tut mir an sich gut. Ne? Und findet eure eigenen Inseln, weil wir brauchen ja auch Kraft. Auch für das, was auf uns zukommt. Und die Frage war ja auch, wie kann das sein, dass alle zusammenspielen? Pharma, Medien, Finanzen, Politik und Wirtschaft. Tja, die Frage ist, wer hat so viel Geld, um sich überall die Leute dort an die entsprechenden Stellen zu setzen? Wer hat wie viel Einfluss? Und es gibt ja auch diesen Begriff des tiefen Staates. Ich bin erschrocken mit der Corona-Epidemie oder wie das weltweit gemacht wurde in fast allen Ländern. Synchron, überall. Wir müssen erkennen, dass Leute quasi wie in einem Plan, wie einem Uhrwerk, in einem Netzwerk weltweit im Prinzip an den Stellen stehen, wo sie eben sind und einen Plan verfolgen. Sonst hätte es wahrscheinlich 100 Alternativen gegeben, wie mit dieser Krise hätte umgegangen werden sollen. Wieso fliegen die Fehlinformationen nicht auf? Das ist der Grund. Ich persönlich habe von jemandem gehört, wer keine Fragen hat, der sucht keine Antworten. Wenn ihr Fragen habt, sucht. Wir haben heute das Internet, sucht. Dort ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aufpassen, aber es gibt die alternativen Meinungen. Insbesondere zum Beispiel in dieser Problematik, der Professor Bhakti, der hat über 13.000 Virologen in Mainz an der Uni ausgebildet. Und der wird aber zensiert und unterdrückt. Und das ist der Punkt. Unterstützt die alternativen Medien, stellt Fragen, selber denken, weil meiner Meinung nach funktioniert das heutzutage so. Die geben uns Antworten, auf die wir noch nie eine Frage formuliert haben. Und das machen die nochmal und nochmal und nochmal, und das ist eine Suggestion, das haben die Kirchen schon immer gemacht und jeder macht das. Wiederholung, 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 bis man denkt, naja, dann ist es ja so. Wenn das alle sagen, dann muss ich doch keine Frage stellen. Und genau da muss man eine Frage stellen. Okay. Nächste Frage in die Runde vom Steffen. Mein lieber Steffen schreibt, ist Putin und Russland Teil des großen Spieles oder ein echter Gegner des Freimaurersystems? Teil des Spieles. Ich hänge gleich nochmal zwei Fragen dran, die in eine ähnliche Richtung gehen. Wer ist die Spitze der Finanzpyramide? Oder wo laufen aus Ihrer Sicht die Fäden aller Krisen, ähnlich wie Fangarme einer Krake zusammen? Wer ist der Kopf, wer ist die Krake? Also sprich, macht Putin mit und wo ist das Zentrum des Bösen?
Diese Frage habe ich mir zunehmend gestellt und ich kann sie auch nicht beantworten. Muss aber sagen, wenn ich das lese, also Sie finden das ja auf meiner Webseite, was zu den Freimaurern gesagt wird, gibt es diese Broschüren Superlogen, also die muss man sich selber kaufen, aber da gibt es den Weg dahin, sodass man diese Fragen schon zu einem gewissen Teil beantworten kann. Und es sind nicht nur die Freimaurer, wir haben ja auch die Jesuiten, wir haben Skulls and Bones. Und wenn Sie, es gibt einige US-Literatur aus den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, die zum Beispiel auch nachgewiesen haben, das sind bedeutende Wirtschaftswissenschaftler, dass faktisch in der Sowjetunion die wichtigsten Betriebe alle von den Amerikanern finanziert wurden, ja. Und wenn man dann diese ganze Story um Lenin und Trotzki kennt, muss man schon sich fragen, ob das nicht ein abgekartetes Spiel ist. Wenn Sie jetzt in russische Blogs gehen oder hier bei RT oder bei Rustrat oder auch beim Pjakin sich was anschauen, steht ja immer die Frage, wieso die russische Nationalbank mit der Frau Nyabulina komplett gegensätzlich zu Putins Politik arbeitet. Und die sitzt immer noch da und macht das. Also sehr sehr eigenartige Dinge und vielleicht muss man sich da mal mit dem Herrn Rotkranz unterhalten, der meiner Meinung nach der aktuell größte Fachmann auf diesem Gebiet ist, der zu Freimaurern, deren Politik und natürlich auch, wem sie dienen. Denn sie sind nicht die Endstation. Die Endstation ist noch eine Etage höher und das sind die Leute, die das Geld haben, das Geld verwalten und das seit 3000 Jahren. Nicht?
Ich muss natürlich auch eingestehen, dass ich mir diese Frage auch stelle und sie so nicht beantworten kann. Aber was mir auffällt und was mir Entscheidungshilfe gibt, ist, dass das Geschehen in der Endphase der Sowjetunion und dann unter Jelzin die Ausplünderung Ausplünderung Russlands. Und ich denke, das müssen die führenden Leute, also die Menschen, die heute an Schaltstellen in Russland sind, in der Russischen Föderation, die müssen das hautnah mitbekommen haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Elite, und ich denke hier an die untere Generalsebene, also unterm Verteidigungsminister, die das also hautnah erfahren haben als junge Männer, wie tatsächlich Leute wie der Korodowski innerhalb von wenigen Jahren zum achtfachen Milliardär werden konnte, indem er hier Banken ausgeplündert hat und dergleichen. Also ich denke, dass da gibt es einen ganz gewachsenen Widerstand. Und falls Putin jetzt Teil des Systems sein sollte, ich denke, dass diese Elite, also nicht nur auf Bereich des Militärs, der Polizei und sonstige Bereiche, dass die da nicht mitmachen würden. Ich denke, man kann in Russland nicht alle kaufen. Und dass sie noch einmal eine Zerstörung des Landes hinnehmen, wie in den 90er Jahren unter Jelzin, kann ich mir nicht vorstellen. Also vorher würde diese Ebene revoltieren. Davon gehe ich wirklich aus. Weil das wird sich nicht wiederholen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, obwohl die USA in Russland mit ihren NGOs, wie sie alle heißen, doch entsprechende Wühlarbeit bisher erfolgreich gemacht haben. Das wird nicht reichen, um tatsächlich diese gesamte Elite zu unterwandern oder zu kaufen. Also deswegen sehe ich da eigentlich noch, habe ich da noch Hoffnung.
Ja, ich glaube, dass man das auch nicht so immer genau sehen sollte. Also hier wurde erst schon gesagt, es gibt ja unterschiedlichste Gruppen. Wer sich mit der Freimaurerei beschäftigt, weiß ja, dass es in der Freimaurerei selbst unterschiedlichste Logen gibt, die wiederum unterschiedlichste Ansätze verfolgen. Da gibt es welche, die sind etwas reaktionärer und aggressiver, da gibt es wieder welche, die sind etwas humanistischer aufgestellt. Also die alle in einen Topf zu werfen, kann auch schon wieder falsch sein. Auf jeden Fall muss man, glaube ich, betrachten, und wir wollten es ja auch ein bisschen positiv sehen, was ist für uns eigentlich möglich in dieser Entwicklung. Und da wiederum gibt Putin ja durchaus manchmal Zeichen, die auch Deutschland einbeziehen oder gerade wenn er wieder Fragen zu der deutschen Kriegsschuld stellt, dann kamen eben schon solche Aussagen wie, ganz so eindeutig ist das immer alles nicht. Er ist, glaube ich, auch ein Mann in der, mit guten Geschichtskenntnissen. Dann hat er gerade, glaube ich, sein Verhältnis zu Lenin ist sehr distanziert. Ich glaube auch sein Verhältnis zu Gorbatschow war sehr distanziert. Man hat es jetzt beobachten können, als er sich am Sarg verabschiedet hat. Das war pflichtgemäß, aber absolut zurückhaltend. Uns bleibt am Ende auch nur die Hoffnung, dass es in allem auch immer etwas Gutes gibt. Und wollen wir mal hoffen, seine Einstellung und manchmal gegenüber polnischen Verhalten, was in der letzten Zeit ja etwas fragwürdig wird, gerade mit den Forderungen der Reparationen jetzt und dann auch mit der Sicht auf uns. Also es gibt sehr viele Dinge, die er auf jeden Fall anders sieht, wie allgemein es vom Westen aus gesehen wird. Ja, ich glaube, das mehr kann ich dazu nicht sagen.
Wolfgang, du bist auch klar. Weil die Frage ging ja dahin, wo ist der Kopf? Wo ist der Kopf, der die Macht konzentriert? Selbst wenn ich den Kopf selber nicht exakt lokalisieren kann, aber ganz prinzipiell, es kann nur jemand Verantwortung an sich ziehen, wenn wir bereit sind, unsere eigene Verantwortung teilweise abzugeben. Das heißt, wir sind aufgefordert, wirklich uns nicht darauf zu verlassen, dass irgendjemand für uns die richtigen Entscheidungen trifft. Ja? Und so wie so eine Vollkaskoversicherung, die habe ich abgeschlossen, die habe ich jetzt gewählt und jetzt kann nichts mehr passieren. Deswegen sind wir unter anderem auch montags spazieren. Na, kommt alle mit. Und ein Teil, wie man Verantwortung abgeben kann, wäre jetzt der Ernst Wolf hier, würde der euch erzählen, dass die mächtigsten Institute aus seiner Sicht zumindest die großen Kapitalsammelstellen sind, Vanguard und so weiter, BlackRock und auch noch andere. Ich will nur sagen, jeder von euch, der einen Investmentfonds hat, und viele von euch werden einen haben, irgendwo in der Lebensversicherung oder wie auch immer, der ist sozusagen auch einer, der quasi die Verantwortung abgibt, na, so, die sollen das Geld anlegen, aber mit dem Eigentum an Aktien normalerweise sind Stimmrechte verbunden. Na, das heißt, die Eigentümer bestimmen. Jemand, der aber über diesen Weg quasi einer Kapitalsammelstelle das Geld zur Verfügung stellt, ja, übergibt denen das Stimmrecht, ja, und hat sozusagen seine eigene Verantwortung abgegeben. Das heißt also auf gut Deutsch, ihr könnt auch selber in gewisser Weise Einfluss nehmen, weil das ist ja auch wichtig.
Mhm. Ganz kurze Anmerkung zu Putin. Er hat, ich denke, es war eine Videokonferenz zum World Economic Forum mit Klaus Schwab, hat er sehr souverän eine Rede gehalten und war natürlich sehr höflich und sehr freundlich und nannte ihn lieber Freund Klaus. Gut, die kennt sich ja auch über viele Jahre zwangsläufig, wenn man da in Davos häufiger ist. Und er hatte gesagt, die USA haben über Jahrzehnte, wenn nicht ein Jahrhundert, mit aller Gewalt versucht, die unipolare Weltordnung zu errichten. Die ist aber jetzt nachhaltig gescheitert. Das ist vorbei. So, und das war ein Hammerschlag meiner Ansicht nach. Und es ist aber leider untergegangen in unseren Medien, denke ich einmal. Also, und jetzt auch zur Spitze ein Kopf. Nein, ich bin überzeugt, es wird keinen Kopf geben. Es wird natürlich eine ganz kleine Elite geben. Und diese Elite, die hier um diese unipolare Weltordnung kämpft in den USA, da gibt es auch unterschiedliche Richtungen. Und diese Elite, die jetzige Elite, sage ich jetzt mal, macht das Gleiche, was alle Eliten in der gesamten Geschichte gemacht haben. Eine Elite, die oben sitzt, die hat ein gemeinsames Interesse, Aufkommen zu verhindern. Das machen sie gemeinsam. Sie wollen ihren Besitzstand halten, wenn nicht mehren, und wollen ihre Macht nicht abgeben. So lange kämpfen sie zusammen. Aber wenn dann jemand in dieser Oligarchen- oder Plutokratengruppe den Kopf weiter rausstreckt, dann wird er auch gemaßregelt. Also ich denke, sie beobachten sich argwöhnisch, dass keiner zu mächtig wird. Also dass wir hier einen Kopf haben, halte ich für eigentlich ausgeschlossen. Das gilt für alle Bereiche. So, und nun war das, war jetzt die letzte, was war das gerade noch eben? Achso, noch einmal zu dem Kapital. Hinter dieser Finanzelite, eine ganz kleine Elite, aber seit mit Sicherheit an die 200 Jahre bald. Wenn wir schauen, wie übt sie Einfluss auch? Also diese Inhaber, diese Dynastien halten sich eigentlich bedeckt, politisch bedeckt. Das Einzige ist die Familie Rockefeller, wo der Nelson Rockefeller und der David Rockefeller, wo die da Politik gemacht haben. Aber das ist nicht der Alltag. Also die anderen Familien, ob das jetzt DuPont ist, wenn sie kaum was hören von der Familie, sie werden von der Familie Vanderbilt nichts hören. Und wenn sie wissen, Vanderbilt ist eine der reichsten Familien auch und einflussreichsten. Und diese hübsche Consuelo Vanderbilt hat geheiratet nach England. Hatte da, gibt es ein wunderschönes Bild mit ihr, mit einem zarten Jungen, so 10, 12 Jahre alt, also wunderschön. Aber dieser Jüngling war maßgeblich beteiligt dann an den Ausbrüchen beider Weltkriege. Es war nämlich nichts anderes als Winston Churchill. Also der hat als Mutter eine der einflussreichsten Familien der USA. Also nur mal das hin. Also da spielt vieles ineinander und das geht auch nach England rüber. Und wenn wir einmal schauen, bei der Gründung des European Council on und das American European Council 1948, da waren zwei Europäer beteiligt. Der Gründer selber oder der Vorsitzende war der General Donovan, der Vorsitzende des Geheimdienstes OSSS, und dann waren aus Europa da Winston Churchill und Coudenhove Kalergi. So, die waren dabei als Gründungselement für dieses kommende Vereinigte Europa. Also hier klar, und dann diese Leute, die das machen, diese Dynastien, diese Finanzdynastien, die natürlich überall, über Aktien, überall sind, und natürlich wird man da nicht den Namen immer direkt feststellen können. Das ist doch logisch. So, aber wenn wir einmal schauen, 2001, als George W. Bush Präsident geworden ist, jetzt lesen Sie einmal die wichtigsten Posten, die hier da vergeben wurden, also Wirtschaftsposten, wir reden jetzt von Wirtschaft und Handel. Das war, die kamen alle von Enron, später pleite gegangen, macht nichts, nicht? Aber da sind die drin, alle wichtigen Posten. Dann, später war es dann Goldman und Sachs. So, und jetzt unter Biden ist es BlackRock und Vanguard. Also es sind immer die gleichen, nur die Namen ändern sich ein wenig. So, also das muss ich einfach sehen. Es sind meiner Ansicht nach diese Formen, und dass die natürlich auch mit der Bande spielen, dass sie mit Jesuiten zusammenarbeiten, um ihre Ziele zu erreichen, dass sie mit bestimmten Logen zusammenarbeiten, glaube ich sofort. Aber es ist schwierig nachzuweisen. So, danke.
So, jetzt wird es interessant. Jetzt kommen nämlich ein paar handfeste Fragen. Ja, so, zumindest für mich handfest. Und danach würde ich das Mikrofon halten für die Katrin, weil sie hat mich vorher in der Pause gefragt, ob man nicht mal bei diesem harten Tobak eine kleine Lockerungsübung machen und ich das Mikrofon halte. Na, aber erstmal zur Frage. Von der Anke, kommt die Hyperinflation? Was, wenn das Eurosystem implodiert oder explodiert? Ich meine, das ist zwar Gegenteil, implodieren und explodieren, aber zum Schluss ist es einfach kaputt. So, die Frage, die dazu passt, wie schützen wir unser Eigentum? Und dann gibt es schon praktikable Alternativen. Es gibt ja auch eine Gefahr von diesem privaten Geldsystem, beispielsweise im sogenannten Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, SAG genannt, das vielleicht der eine oder andere noch gar nicht kennt. Also, es geht um das Thema Hyperinflation, Eigentumsschutz und was machen wir dann? Feuer frei.
Ja, also wir haben nächstes Jahr 23 und Geschichte wiederholt sich, glaube ich, und im Jahr 1923 im November hat ein Brot 470 Milliarden Mark gekostet. Ja, wir hatten, es war Kriegsende, der Versailler Vertrag hatte Deutschland über alles belastet. Es waren keine Vermögenswerte mehr da und deswegen ist dann am Ende hat man die Währung inflationiert und hoffte, man kommt so über die Schulden runter. Der Staat hat dann, und das ist durchaus interessant, hat dann eine Parallelwährung geschaffen am 15. Oktober, die deutsche Rentenmark. Die deutsche Rentenmark hat man, und da kann man vielleicht wieder auf die heutige Zeit schließen, gegründet, indem man die Belastung der Immobilienvermögen, der Landwirtschaft, der Industrie und des Gewerbes durch staatlich verordnete Grundschulden gesichert hat. Die Münzen wurden dann erstmal ausgegeben und am 15. November 2023 kam dann die Rentenmark zum Kurs von 1 Billion Reichsmark dann in die Wirtschaft. Und man hat dann über diese Art und Weise die Hyperinflation etwas nach unten gebracht. Es dauerte dann aber noch bis 1924, bis dann am Ende die Reichsmark, die Rentenmark im Wesentlichen abgewechselt hat. Und es war über die Binnenwährung dann ging es dann über in die deutsche Mark. Man muss aber mal sehen, und das ist ja vielleicht spielt ganz gut auf das Thema heute an, dass genau diese Inflation ja dann auch zu den unterschiedlichsten innenpolitischen Krisenlagen geführt hat. Es kam zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen im Herbst 23, hat die Schwarze Reichswehr einen Putschversuch unternommen. Im Rheinland haben Separatisten die Rheinische Republik ausgerufen. In Hamburg kam es zum Kommunistenaufstand. Die Reichswehrtruppen rückten in Sachsen ein und haben die SPD-KPD-Regierung abgesetzt. Und in Bayern, und das wurde dann jedem bekannt sein, gab es dann nach schweren Konflikten in Putsch von Adolf Hitler. Also diese Auswirkungen haben so eine inflationäre Phase in sich. Und wenn man aber die jetzige Entwicklung sieht und man hört in die Wirtschaft rein, dann muss ich wirklich sagen, wir sind erst am Anfang. Viele der Unternehmen geben derzeitig ihre Mehrkosten erst weiter. Sie leben noch hinsichtlich der Energieversorgung von Altverträgen oder versuchen innerhalb ihrer Deckungsbeiträge die entstandenen Kosten, Mehrkosten noch abzufangen, um auch ihre Kundschaft zu halten. Aber der Druck bei einer teilweise Verzwanzigfachung der Energiepreise ist dann von der Wirtschaft nicht mehr haltbar. Und man hat das Gefühl, die Wirtschaft wird jetzt systematisch runtergefahren. Im Saarland hat jetzt gerade wieder ein Stahlhersteller zugemacht, der wahrscheinlich dann nach Frankreich rübergeht und dort den Atomstrom nutzen wird. Wir erleben das bei uns in dem Gebiet. Viele, die ein Häusle bauen, die merken oder kommen jetzt zum Stillstand, weil die Aufwendungen, die hohen Materialpreise mit sich bringen, über den Bankkredit nicht mehr gedeckt sind. Die einen oder anderen stellen ein. Und ich glaube, dass das noch eine ganze Weile gehen wird, bis vielleicht früher nächsten Jahres. Und dann wird aber der Druck innerhalb der Gesellschaft sehr groß sein. Und die Arbeitslosigkeit wird extrem anwachsen bei dem, was man sieht. Und die, es war ein Dachziegelbetrieb, der hat jetzt wieder eingestellt. Ein Glasbetrieb. Wir alle wissen, dass unsere Energieversorgung mit den regenerativen Energien, und das Thema war ja schon angesprochen, der Blackout soll auch mal zu, irgendwann zur Diskussion kommen. Wenn wir zum Beispiel, und das habe ich auch von der Stahlindustrie gehört, wenn die haben gesagt, wenn so ein Blackout reinkommt und sie haben nur ganz geringe Zeiten in der Vorbereitung, ihre Öfen runterzufahren, die abzuschalten, und die Schmelze erkaltet im Ofen, dann bleibt nur noch der Abriss. Und diese Firmen, und bei der Glasindustrie genauso, wenn ein Glasofen erkaltet, den kriegen sie nie mehr in Gang. Welche Risiken jetzt dort in den nächsten Monaten auf uns zukommen werden, das kann man nur begrenzt einschätzen. Aber die Inflation wird zunehmen.
Ich habe mir heute Abend vorgenommen, die Positive in der Runde zu sein. Und es gibt ja immer Optimisten und Pessimisten. Und es gibt gerade bei Arte eine ziemlich gute Dokumentation, die heißt Das Glück um jeden Preis. Das ist auf der einen Seite eine Dokumentation, wo ganz klar deutlich wird, wie im Journalismus manipuliert wird, weil in der Dokumentation werden alle schlecht gemacht, die positiv denken, alle Coaches, die es so gibt, alle Motivationstrainer. Das muss man wissen, wenn man sich das anguckt. Das ist alles, also wirklich ganz furchtbar, diese positive Psychologie, Geldabschneider und. Aber auf der anderen Seite erfährt man sehr viel in dieser Dokumentation über das Thema Glück. Und es war zum Beispiel dieser Martin Seligmann, das muss aus Amerika ein sehr erfolgreicher Motivationscoach sein. Der hat 10 Jahre lang Forschung betrieben zum Thema Optimisten und Pessimisten anhand von Tieren und auch von Menschen. Und hat mal untersucht, was unterscheidet die beiden. Also Mäuse zum Beispiel hat er in Wassergläser getaucht. Und die pessimistische Maus, die hat schon nach wenigen Sekunden einfach ist untergegangen. Und die optimistische Maus hat gekämpft und gekämpft. Und gekämpft und gekämpft, und irgendwann kam sie eben oben wieder raus. Und was hat die optimistische Maus anders gemacht als die pessimistische Maus? Die war eben optimistisch, die war hoffnungsvoll, und ein Pessimist, der geht davon aus, oh Gott, jetzt passiert was, alles ist schlecht, alles ist schlimm und das bleibt jetzt so und ich kann überhaupt nichts tun. Und der Optimist, der denkt, okay, alles was kommt, das geht auch wieder, das kommt aus dem Buddhismus zum Beispiel, die denken ja auch so, alles was kommt, geht wieder, eine Hitzewelle, eine Kältewelle, das kommt und geht, und eine Krankheit kommt und geht, das wissen wir ja alle, und eben auch eine Krise kommt und geht. Und der Optimist fragt sich auch, was kann ich tun? Und das unterscheidet halt einen Optimisten von einem Pessimisten. Und ich finde auch, wenn man die Wirtschaftskrise sieht in 30er Jahren, 1930er Jahre, da gab es ja auch genug Menschen, die nach vorne gedacht haben und durchgehalten haben. Und da fällt mir wieder eine Geschichte ein von einem Deutschen, der in den 30er Jahren nach Amerika gegangen ist und hat dort irgendwie einen Handel aufgemacht mit Spirituosen, also Weine und Whisky, und ist so erfolgreich geworden, dass er nach 50 Jahren hatte der ein Riesenjubiläum, ist Millionär geworden, und zu seinem Jubiläum kam dann ein Journalist und hat gefragt, sagen Sie mal, Sie haben in den 30er Jahren hier in Amerika so ein Unternehmen aufgebaut, sind jetzt weltweit so erfolgreich, wie haben Sie denn das gemacht? Das war doch Weltwirtschaftskrise zu der Zeit. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, ich komme aus Deutschland, ich konnte kein Wort Englisch, ich habe weder Zeitung gelesen noch Radio gehört, ich war also nicht informiert, und genau das war der Grund, warum ich einfach mein Ding durchgezogen habe und habe einfach nicht nach links und rechts gesehen, sondern ich habe mich auf das fokussiert, was ich möchte. Und ich glaube, das sollten wir auch tun, weil ich denke, wir sagen ja immer, die anderen haben einen Plan, die haben einen Plan. Ja, lass sie doch einen Plan haben. Das Problem ist nur, wir haben vermutlich keinen. Also wir müssen uns überlegen und fokussieren, was wollen wir denn? wie wollen wir denn in Zukunft leben, jeder Einzelne? Und ich war gerade vor drei Wochen in Basel und habe so ein Motivationsseminar mitgemacht bei Joe Dispenza. Und den Namen kann man sich ruhig mal merken, gibt's im Internet sehr tolle Videos. Dr. Joe Dispenza in Basel in einer Halle mit 7000 Menschen und wir haben zusammen meditiert. Wenn 7000 Menschen zusammen meditieren, für Liebe, für Hoffnung, für Frieden. Das war eine Energie in diesem Raum, das war so Wahnsinn. Also der ganze Körper hat gezittert und ich war noch eine ganze Woche völlig unter Strom. Und das passiert, wenn Menschen sich zusammentun, wenn sie zusammen was machen, ihren Fokus auf etwas lenken. Das kann eine Meditation sein, das kann aber auch Singen sein, das kann Tanzen sein. Denken wir an die friedliche Revolution in Litauen, in den baltischen Ländern. Ich weiß nicht, wer ist denn hier unser Experte? Die haben singend Revolution gemacht, 89, ne? Da sind die Menschen aus den baltischen Ländern auf die Straße gegangen und haben Volkslieder gesungen. Die haben nicht demonstriert, so wie wir, so mit, ja, wir müssen, sondern die haben Volkslieder gesungen, haben sich geschmückt, sind in Trachten auf die Straße und haben eine Menschenkette gebildet von 620 Kilometer. Das heißt, die hatten zu dem Zeitpunkt ungefähr 11 Millionen Menschen. Da müssen schon 2 Millionen auf die Straße gehen, das ist sehr viel, sich an die Hand nehmen und singen und haben es dadurch geschafft, die Panzer, die angerollt kamen, zum Stehen zu bringen. Die Journalisten standen da mit den Kameras und haben gewartet, was passiert denn jetzt? Aber wenn die Kinder und die Omas alle mit ihren Blumenkränzen singen, Volkslieder und lachen dabei, tja, die mussten aufgeben, die haben damit Revolutionen gewonnen. Und ich glaube, das ist für mich so ein Beispiel, das können wir auch.
Ich muss da vielleicht noch mal ein bisschen ausführen. Ich hatte ja nur auf die Frage geantwortet, wird die Inflation jetzt erstmal fortführen? Die ist ja aber kein Naturereignis, sondern wir zahlen mit unserer Naivität mit den hohen Energiekosten und in der Inflation, die kommt ja hauptsächlich aus diesen Energiekosten. Und wenn wir unsere Regierung zwingen, wieder vernünftig zu handeln, und vielleicht Nord Stream 2 aufzumachen und wieder auf alte Verträge einzusteigen. Und ist ja nicht so, dass die Russen die liefern. Die liefern jetzt, glaube ich, mehr wie je zuvor. Nur, dass das über irgendwelche Handelsorganisationen über Drittländer geht. Und die machen alle Big Business und wir zahlen. Ja, und wir sind Zahlemann und Söhne. Wir brauchen ja nur den Anspruch der Russen bedienen, die da sagen, wir möchten in Rubel bezahlt werden. Ist ja auch verständlich, weil wenn sie Euro und Dollar kriegen und ihre Banken nicht mehr angekoppelt sind an das westliche System, haben sie am Ende Währungen, mit denen sie nichts können. Also ich glaube, die Gasversorgung wieder hochzufahren unseres Landes und den Diesel zu importieren, das wäre unser geringstes Problem, und aber diese Energiebasis ist ja die Grundlage für unsere Exportnation, wir sind Exportweltmeister, wir haben keine Rohstoffe, wir veredeln Produkte, und eines der wichtigsten Notwendigkeiten, die man dazu braucht, neben dem Ingenieur-Know-how, ist eben eine preiswerte Energiebasis, und da müssen wir unsere Regierung zwingen.
Vielleicht muss man hier noch ergänzen, dass die Franzosen, denen ja über Total Leuna gehört, schon festgelegt haben, dass zum Jahresende Total dort den Betrieb einstellt. Um Leuna herum liegen aber noch etwa 100 Firmen, die von den Ausgangsrohstoffen, die also dort raffineriert werden, leben und die dann daraus, weiß ich, Material für Plastiktüten oder für Verkabelung oder Kabelmäntel und so weiter herstellen. Das heißt also, wir sind hier nicht mal nur alleine mit diesem Niedergang, sondern auch mit den Entscheidungen der Franzosen konfrontiert. Und wenn das abgestellt wird, dann gnade uns Gott, dann wird auch der Benzinpreis hier in Ostdeutschland steigen, weil ja diese Raffinerie im Süden dann nicht mehr funktioniert. Ob dann spät noch funktioniert, das wissen wir auch nicht. Ja.
Zum Thema Benzinpreis. Ich habe letztens ein Interview geführt mit dem Professor Tess aus Dresden. Der hat das Buch geschrieben, 7 Energiewende-Märchen, kann man auch mal lesen. Da geht es zum Beispiel um das E-Auto. Und der hat eine Rechnung aufgestellt zu den Benzinpreisen. Jetzt liegen wir ja so bei 2 €. Und er hat es mal ausgerechnet, wenn wir uns an die DDR-Zeit erinnern. Da hat ein Liter Benzin 1,50 € gekostet. Verdient haben wir damals, ich habe glaube ich 600 Mark verdient in meiner Anfangszeit. Das heißt, umgerechnet hat damals für einen DDR-Bürger ein Liter Benzin 4 €, also 4,50 € gerechnet. Da sind wir ja noch lange nicht. Und also das heißt, wir haben ja noch nach oben ganz schön viel Luft. Und zweitens, wenn der Benzinpreis immer weiter steigt, wir sind doch nicht doof, dann teilen wir uns halt ein Auto mit anderen Menschen, dann finden wir Alternativen, dann wird halt das Schulkind nicht ständig zur Schule gefahren. Ich musste auch zum Musikunterricht oder zum Sport mit dem Fahrrad oder gelaufen oder mit dem Bus. Also ich glaube, dann finden sich Alternativen. Und ich wohne zum Beispiel in einem Mietshaus, wo mehrere alleinstehende Frauen wohnen. Und die teilen sich ein Auto. 2 davon arbeiten im Homeoffice, 2 in Schichten. Die haben sich zusammen ein Auto genommen und teilen sich das und haben halt einen Plan, wer es wann fährt. Also ich glaube, wir werden Alternativen finden, um Benzin zu sparen. Und wir müssen auch nicht warten, bis irgendjemand irgendein Gesetz festlegt, wegen Tempolimit. Man kann doch selber entscheiden, ich fahre nur noch 100 oder 110. Und dann spare ich Benzin und komme trotzdem noch pünktlich an, weil ich fahre in Leipzig los und höre, oh Gott, kurz hier vor der Lausitz ist ein Megastau, fahre aber 100 und bin dann an der Stelle, wo der Stau ist und der hat sich schon aufgelöst. Das heißt, ich bin am Ende genauso schnell, wie wenn ich am Anfang gerast wäre. Also ich glaube, es kann ja jeder selber anfangen und Alternativen finden. Sie schütteln mit dem Kopf, Sie sind nicht einverstanden.
Naja. Ich muss sagen, das klingt mir so nach Mainstream-Medien, ja.
Inflation kann ja 2 Gründe haben. Das eine ist die Preissteigerung, die kann ja auch durch Angebotsverknappung stattfinden. Insofern, ja, wir sind in der Inflation, wahrscheinlich wird es noch viel schlimmer. Was könnte man aktuell tun? Erstens Nord Stream 2 aufmachen. Zweitens, wir können nicht von Russland erwarten, dass die uns Energie, die wir benötigen, nicht bezahlen. Also entweder wir schicken denen Euros und öffnen das Bankensystem oder wir bezahlen halt in Rubel. Bitteschön, normaler Handel. Wir könnten natürlich auch die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, aber da haben die Grünen Bauchschmerzen, wäre mir allerdings egal. So. Und dann gibt es ja auch noch diese Geschichte, ich habe vorher erklärt, wie Inflation und Waffen, dass Waffen das Schlimmste sind, die wirklich Inflation erzeugen, weil keine Werte entstehen, sondern im Gegenteil Zerstörung. Auch da haben die Grünen uns versprochen, keine Waffen in Krisengebiete und das wäre eine Forderung. Wie schützen wir unser Eigentum am besten mit einer vernünftigen Regierung, die leider nicht in Sicht ist? So. Aber zunächst mal ist es ja so, wer ist denn der Staat? Wir sind der Staat. Und wenn der Staat pleite ist, wer ist pleite? Und es gibt ja entsprechende Enteignungsgesetze. Die wurden übrigens ein halbes Jahr, bevor Corona ausbrach, ergänzt. Ja. Früher stand da, was weiß ich, nationale Katastrophen, Kriegsfolgen und pipapo. Vor Corona wurde ergänzt, auch Schadenersatzansprüche gegen den Staat aufgrund angeordneter Impfungen und deren Folgen würden zur Enteignung rechtfertigen. Na, das muss man nur mal wissen. Okay, kommt eine Hyperinflation, Freunde, ich denke, die ist schon längst da. So, kann natürlich sich noch beschleunigen, wobei die Inflation kann ja auch geldmengenmäßig erzeugt werden. Das heißt, wenn plötzlich doppelt so viel Geld auf der Welt ist, aber der Warenkorb gleich bleibt, wird früher oder später die Preise sich verdoppeln, sodass das wieder ins Verhältnis gerät. Und ich hatte in meinem Impulsvortrag euch erklärt, dass diese Geldmengen explodiert sind förmlich und das sehen wir in den Preisen heute noch nicht. Das heißt, die Inflation, auch von der Namensgebung, Inflare, Inflate, das heißt aufblasen, damit ist die Geldmenge gemeint. Die Hyperinflation, die läuft schon seit Jahren und spätestens seit Corona und jetzt mit diesen Kriegsfolgen noch obendrauf. Nur in den Preisen ist es noch nicht angekommen. Und jetzt zur Frage, wie schützen wir unser Eigentum? Erstens, geht einfach davon aus, dass euer Geld täglich weniger wert wird. Das bedeutet, heute ist die Kaufkraft eures Euros größer als morgen. Und wenn ihr diese Kaufkraft nicht verlieren wollt oder nicht reduziert sehen wollt, sollte man natürlich nach Alternativen suchen. Und diese Alternativen sind natürlich nicht Sparbuch statt Tagesgeld oder Sparkasse statt Volksbank, weil das ist immer die gleiche Suppe. So, diese Alternativen müssen im Prinzip Sachwerte sein, am besten Sachwerte, die ihr benötigt und die nicht altern. Dann könnt ihr jetzt eure Kaufkraft ausüben. Also ich habe jetzt Öl gekauft, es gibt Leute, die kaufen sich ein paar andere Brennstoffe als Vorräte. Es gibt Leute, die kaufen sich was, was glänzt, zum Beispiel weiß oder gelb. Ja, so. Tabak ist gut, Alkohol hat sich bewährt. Gerade auch in der Krise, na, zu diesem Thema mit dem Weinhändler. So, euch fällt sicher noch vieles dazu ein. Ja.
Zwei, drei. Mir sind materielle Werte nicht so wichtig. Ich investiere ganz viel in den letzten Jahren in Wissen. Also ich mache ganz viele Seminare. Ich habe gerade ein Seminar gemacht, wie man mit Sauerteig Brot backt. Ich habe letztes Jahr ein Seminar gemacht in Ethnobotanik. Ich kann also jetzt auf die Wiese gehen und kann mir meinen Salat pflücken und kann meine Medizin selber herstellen. Ich habe dazu auch zwei Sendungen gemacht bei Nuoflix, wie man mit Heilpflanzen arbeitet. Also ich mache meine eigene Medizin in Sachen Corona. Und ich glaube, wenn man das Geld in Wissen investiert, vielleicht auch in Bücher oder irgendwas, das kann einem keiner nehmen. Oder vielleicht auch in Reisen. Reisen bildet ja auch. Also das finde ich zum Beispiel auch eine gute Investition. Ich mache jetzt zum Beispiel auch eine Ausbildung gerade Heilpraktiker Psychotherapie, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die psychisch einen Knacks haben. Die sitzen nicht nur in der Regierung. das habe ich übrigens... Und ich glaube, wenn man da investiert, vielleicht auch mal schaut in noch eine neue berufliche Ausbildung oder so, die man sich jetzt vielleicht leistet, weil man sagt, das Geld ist eh nichts mehr wert, kann man vielleicht in zwei Jahren damit arbeiten, ist vielleicht auch eine Möglichkeit.
Ja, okay. Das Wissen ist natürlich insofern wichtig. Und wir investieren ja alle, die wir heute hier sitzen, auch in Wissen, weil wir uns eben diesen Fragen stellen. Ja, natürlich. Kräuterseminare, wie backe ich Brot, wie kann ich in der Krise umgehen, was kann ich handwerklich tun, wie kann ich mich selbst versorgen. Das ist natürlich auch extrem wichtig. Vielen Dank für diese Ergänzung. Jetzt habe ich fast einen Faden verloren. Nein, ich habe ihn wieder. Es gibt ein Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Das wurde hier konkret gefragt und deswegen will ich auch konkret darauf eingehen. Nach der letzten Bankenkrise wurden Gesetze verabschiedet, wobei man heute sagen muss, dass sich kein Schwein an Gesetze hält, aber sei es drum, dass der Steuerzahler nie wieder Banken retten soll. Und da kam das sogenannte Sanierung- und Abwicklungsgesetz. Das bedeutet, wenn eine Bank in Schieflage gerät, haften dafür die Aktionäre und die Sparer. Das heißt, das Geld, das ihr auf dem Konto habt, dient im Falle eines Falles, wenn sich jemand an dieses Gesetz, und das er nun mal da hält, dazu quasi die Schulden der Bank ja, zu übernehmen, zu tilgen, zu mindern, wie auch immer. So, lange Rede, kurzer Sinn, geht einfach davon aus, erstens, dass die Kaufkraft des Euros verliert und zweitens, dass Bargeld zumindest nicht die Lösung ist, nicht in diesen Zeiten. Und da gibt es viele Alternativen, das würde hier aber komplett den Rahmen sprengen. Also die Alternativen, okay. Ach so. Ja.
Also mir fehlen hier schon die Alternativen, ne? Weil ich meine, ich gehöre auch zu denen, die ihr Geld auf der Sparkasse haben und ich kaufe jetzt aber nicht vor lauter Krampf ein Haus oder irgendwas oder investiere das jetzt in Gold oder so, wie das, ich hätte schon irgendwo eine Idee, was mache ich jetzt damit? Also wie gesagt, ich buche Seminare oder ich kaufe mir eine gute Fotoausrüstung, weil ich vielleicht dann Interviews machen kann und mobil bin oder sowas, also was vielleicht beruflich, aber was kann denn jetzt jemand machen, der ein Sparbuch hat, der vielleicht dort Geld drauf hat, ist es jetzt sinnvoll, noch eine Immobilie zu kaufen, jetzt wo die Preise so steigen, die vielleicht demnächst fallen? Oder was kann man machen?
Ja, diese Fragen ist, es ist schon richtig, dass du die stellst, aber ich darf hier keine Beratung machen. Ja? Und ich bin auch heute nicht als Finanzdienstleister hier, sondern als Journalist. Aber ganz generell ist es so, der erste Schritt ist erstmal festzustellen, dass so wie es ist, verliert es an Kaufkraft. Und es sind die Weichen gestellt auf eine weitere, vielleicht noch verstärkte Inflation. Und wenn die Banken ins Schwanken kommen, die wurden ja 2008 scheinbar gerettet, die sind längst nicht über dem Berg, ja, so, ja, dann könnte es auch noch ein bisschen schneller gehen mit dem Kaufkraftverlust, nämlich so ungefähr eine Millisekunde. Ja, so, der Wolfgang hat noch was.
Ja.
Ja, ich bin über die Nachfrage von Katrin schon dankbar und ich muss sagen, ich glaube nur das kühltechnische Überlegen, wo lege ich jetzt mein Geld am besten an oder meine Sparbücher und dergleichen mehr, ich glaube, das ist vordergründig nicht ganz so wichtig. Wichtig ist etwas anderes in meinen Augen, das ist nämlich das eigene Wohlbefinden. Und Katrin hat es ja Anfang angedeutet, das Wichtigste für die kommende Zeit ist, dass wir alle bei Kräften sind, dass wir unser Immunsystem stärken, dass es uns gut geht. Wir müssen an uns zunächst denken, um anderen lieben, in der Familie, im Freundeskreis später helfen zu können. Also nochmal, seht zu, dass es euch wirklich gut geht, dass ihr im Körper, Geist und Seele bei Kräften seid. Und jetzt bin ich bei der Anlage. Ich würde dafür, weiß ich, braucht man natürlich, um eine Immobilie zu kaufen, schon ein bisschen Geld, aber wer das hätte auf dem Sparbuch und sich seit Jahren wünscht, eine Immobilie zu haben, weil er im Garten arbeiten möchte, nämlich im Garten das anbauen möchte, von dem Katrin gesprochen hat, nämlich Salate, Gemüse und wie auch immer. Also wem das wichtig ist, unabhängig vom Anlagewert, sondern einfach zur Freude für das Leben, zur Freude auf die Zukunft, die Eigenverantwortlichkeit stärken. Also da denke ich mir, darauf muss es ankommen. Völlig egal, was die Anlage in Zukunft bringt. Wichtig ist, und das ist die wichtigste Währung, die wir jetzt haben, tut es uns gut. Meine ich. Und wenn wir das mit Ja beantworten können, dann solltet ihr das machen. Also ich mache es genauso. Also deswegen habe ich dann, gut, ich habe auch nicht so viel rumliegen, was mir große Kopfschmerzen bereitet. Nein, das ist überschaubar. Aber vielleicht eine gute Anlage, das ist ja noch nicht besprochen, wir waren ja schon beim Alkohol. Ich glaube, wenn Sie Wodka kaufen, große Paletten Wodka, das hat einen riesigen Vorteil. Einmal betäubt es. In Krisenzeiten, Betäubung ist nicht unwichtig, denke ich mal. Zumindest wäre das ein Wahnsinnstauschobjekt. So, dann hat Wodka viel Kalorien. Wenn die Verpflegungsketten nachlassen, also hier hat man dann seinen Kalorienbedarf, den man decken kann. So, dann könnte ja sein, dass irgendwann Trümmer einen um die Ohren fliegen, was ich ja nicht hoffen werde, dass man Desinfektionsmittel braucht. Wodka. Also, das ist diese Alternativwaffe. Nein, das sollte jetzt, nein, aber ich mache schon, ich habe mir schon ein paar Flaschen Wodka gekauft, aus den Gründen. Natürlich nicht zuletzt auch, um zu tauschen. Danke.
Wodka, Wodka eignet sich auch hervorragend, um Pflanzen einzulegen. Also 40%iger Wodka ist das Beste, um Heilpflanzen einzulegen. Also guter Tipp.
Ja, vielen Dank, Katrin. Das hätte ich jetzt auch noch beigefügt. Ich werde also ständig Wodka kaufen, geschickt. Und die gucken schon immer an der Kasse so. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. So, okay. Jetzt kommen wir zur Lösung. Wir haben ja schon jetzt so ein bisschen den Dreh in Richtung der Lösung genommen. Wie können wir unsere Kinder schützen vor der Gehirnwäsche? Wie können wir jetzt handeln, wenn die Zeit durch Arbeit, Familie stark begrenzt ist? Wie kann man unterstützen, wenn man wenig Zeit hat? Wie überzeugen wir Menschen? Ja, wir haben eine Vertrauenskrise. Welche Möglichkeit sehen Sie, auf Menschen positiv einzuwirken? Und welche Möglichkeiten hat der Otto-Normalbürger mit 40-Stunden-Woche auch wieder sich auch gegen den Krieg und gegen eine zerstörerische Wirtschaftskrise oder gar einen Bürgerkrieg zu wehren? Also, wir stehen ganz offensichtlich in oder vor turbulenten Zeiten. Habe ich falsch gesagt? Wir sind in und vor turbulenten Zeiten. So, und was kann man tun? Was kann man tun? Wer will was dazu sagen?
Ja, das ist ziemlich komplex. Und ich glaube, das Wichtigste ist dabei, das, was wir heute alle hier versuchen, Ruhe zu bewahren und ein Stück in sich selbst gehen. Gelassenheit üben. Ich habe jetzt mal bei den Geldanlagen gedacht, mehr wird es bestimmt in dieser Zeit. Wer am wenigsten verliert, wird am Ende vielleicht schon sehr zufrieden sein. Das ist vielleicht so, man muss sich Maßstäbe setzen, wie es vielleicht geht. Dann denke ich, also es gab in unserer Zeit auch immer wieder mal Punkte, da wurde die sogenannte Lebensqualität gemessen. Und die Lebensqualität ist nicht nur immer vom materiellen Wohlstand abhängig, sondern haben wir wieder gemeinsame Ziele? Richten wir uns an etwas aus? Schafft es Verbindendes? Und es gibt ja sehr viele Gruppen, die unterschiedlich zusammen sind. Da war hier eine Frage zum Beispiel, wie kriege ich meine Kinder weg von dieser Indoktrination in der Schule? Das ist alles nicht ganz einfach, aber die DDR-Eltern müssten das ja noch kennen. Unsere Eltern haben doch zu uns gesagt, hör in der Schule nicht so genau hin. Oder erzähl bitte nicht in der Schule, was du zu Hause gehört hast. Also vielleicht müssen wir uns da auch erinnern. Das nächste ist natürlich, dass man dann vielleicht mehr noch in Sportgruppen oder in sonstigen Organisationen im Freizeitbereich seine Möglichkeiten suchen muss. Kann auch eine Tanzgruppe oder Ähnliches sein. Und dann macht man eben hinterher, versucht man bestimmte Wissenslücken der Kinder dann so aufzubringen. Außerdem, wer lernt schon in der Schule so viel Wissenswertes? Ne? Ich meine, man darf seinen Kindern ja nicht sagen, aber der Spruch von Schopenhauer gefällt mir ja schon sehr gut, dass der natürliche Verstand besser ist wie, oder ersetzt jegliche Bildung, aber Bildung ersetzt nie den natürlichen Verstand. Und so ähnlich war es. Also das müssen wir uns dann, denke ich, vor Augen nehmen. Und die Situation war ja in der Geschichte oftmals schwierig. Also wir haben hier zuvor vor 100 Jahren gesprochen mit der Inflation, die haben es überstanden. Ergänzend zu der Geschichte, es gab auch Unternehmer, die zum Beispiel der Stinnes, der hat die Überinflation ganz geschickt gestaltet. Der hat nämlich Kredite aufgenommen, mit der Banken gute Verträge über die jeweilige Rückzahlung gemacht und hat dann, glaube ich, nachdem er mit dem Kredit sofort irgendwas erworben hat, hat er einen Monat später oder zwei Monate später ist er dann mit einem Schein hingegangen und hat gesagt, ihr habt euer Darlehen zurück. Wer das mit geschicktem Risiko und unternehmerischer Mut macht, kann auch in so einer Situation profitieren. Aber wichtig ist, glaube ich, das, was hier in unserer Region ja gerade schon vorbildlich läuft, wenn man sich geistig darauf vorbereitet hat und nicht so sehr überrascht wird, wenn man sagt, damit umgehen kann, dass es auch mal weniger gut ist, dass man dann aber vielleicht sich in der Gruppe wieder austauscht. Ja, wir haben ja, jeder DDR-Bürger weiß ja am besten, wie wir Dienstleistungen nicht bezahlt haben, sondern der eine hat den anderen ausgeholfen. Und manche sind da so weit gegangen und haben darüber Buch geführt, wer bei wem was gut hat. Aber am Ende haben wir auf die Art und Weise es ja irgendwie hinbekommen. Und erinnert euch.
So, ich habe jetzt hier gerade vom Veit, der die ganzen Fragen auswertet, Hinweis bekommen. Erstmal vielen, vielen Dank für eure vielen, vielen Fragen. Es sind viel, viel mehr, als wir erwartet haben. Wir schaffen leider nicht alle. Und trotzdem Dankeschön. Deswegen breche ich jetzt aber noch nicht ab. Aber wir wollen ja auch ein kleines bisschen einen positiven Ausklang dieses Abends gestalten. Nicht, dass ihr heute Nacht von Albträumen geplagt werdet. Deswegen frage ich jetzt nochmal in die Runde jeden Einzelnen, ob er turbulente Zeiten auf uns zukommen sieht, ob er davon ausgeht, dass sowas kommt und wie er das jetzt persönlich macht. Na, so, da geht es jetzt nicht nur um materielle Sachen, sondern auch geistig oder auch in der Vernetzung mit anderen, na, weil ja irgendwo müssen ja auch die Lösungen sein und vielleicht kann ich die Katrin, ganz zum Schluss mit der Lockerungsübung noch überreden, aber nur, wenn ihr jetzt einen tollen Applaus gebt, sonst lasse ich es bleiben. Okay, fangen wir mit der Dame an. Katrin, wie gehst du mit dieser Zeit um? Erwartest du, dass es turbulent wird und was machst du?
Also erstmal rede ich mir nicht ständig ein, dass es turbulent wird. Ich lebe im Jetzt, das musste ich auch erst lernen. Also es gibt ja Achtsamkeitskurse und Leben im Hier und Jetzt und das versuche ich zu praktizieren. Also ich habe zum Beispiel auch einen ziemlich chaotischen Sommer hinter mir. Erst hatte ich einen Wasserschaden in der Küche, den habe ich immer noch, ein Meter mal ein Meter, das schimmelt bereits. Dann ist mein Hund schlimm krank geworden, er ist diesen Sommer an Krebs gestorben, den habe ich noch bis zum letzten Tag begleitet, das war eine sehr intensive Zeit. Und als ich gerade dachte, schön, dass ich wenigstens meinen Garten habe, ich habe mir so einen kleinen Waldgarten aufgebaut, so richtig mit Baumstämmen und mit Steinen, Natursteine und das blühte gerade alles und ich hatte meinen Hund in diesem Garten begraben und ich habe noch gedacht, es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, hier wegzuziehen, ich habe es eigentlich schön. Kam eine dicke, fette Wolke am Himmel. Meine Nachbarin sagte noch, Mensch, ey, das scheint zu regnen. Ich bin rein. Als ich dann drin war in der Wohnung, konnte ich gerade noch die Fenster zudrücken. Es gab ein fürchterliches Gewitter und einen riesen Tornado. Und dieser Tornado hat in diesem Garten so ziemlich alles verwüstet, alle Bäume umgehauen, die es gab. Da standen so große Weiden. Und ich habe also diesen Sommer das, was mir wirklich was bedeutet hat, nämlich meinen Hund. Ich habe seit 30 Jahren immer einen Hund. Das ist für mich meine Familie. Und mein Garten, also meine ganzen Naturpflanzen komplett verloren. Jetzt habe ich noch diesen Wasserschaden in der Küche und der Vermieter macht nichts, wo ich gerade an einem Punkt bin. Ich fange quasi bei Null an und für mich ist wirklich Geld nicht wichtig. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Also ich versuche schon in der Corona-Zeit mir Gruppen zu suchen, wo ich mit Menschen, die gleichgesinnt sind, zusammen, also wie gesagt, deswegen auch die Seminare, denn auf Seminaren, wo man was lernt, trifft man Menschen, die genauso ticken, ne? Meine ganzen Kräuterhexen, die sind alle Verschwörer. Oder auch die Gruppen, wo ich Meditationsseminare gemacht habe, die denken auch, also die sind auch wach im Kopf. Und das tut einfach gut, wenn man Menschen trifft, mit denen man dann beim Frühstück und Abendessen zusammensitzt, sich austauscht. Dann gibt's auch eine relativ neue Geschichte, die heißt Ehrliches Mitteilen nach Gopal Norbert Klein. Habe ich auch ein Interview gerade gemacht. Und da bilden sich Cafés. Also man kann einen Kaffee gründen oder man macht das bei sich zu Hause und lädt Menschen ein und lernt ehrliches Mitteilen. Das ist eigentlich sehr einfach, weil wir Menschen haben verlernt, uns wirklich ehrlich auszutauschen, wirklich zu sagen, was fühle ich, was spüre ich und was denkt mein Kopf. Und wenn man das in einer bestimmten Art und Weise macht, ohne den anderen zu verletzen, dann hilft das auch, weil wir haben, glaube ich, gerade in dieser Zeit mit Masken tragen und Abstand halten, will man uns ja immer mehr in Distanz bringen und wir müssen wieder mehr in Verbindung kommen, wieder mehr in Kontakt kommen, wieder mehr ins Fühlen kommen und sowas mache ich alles und ich meditiere jetzt sehr oft. Also ich konnte das vor 10, 11 Jahren, als ich angefangen habe mit Yoga, noch nicht. Wenn ich mich aufs Kissen gesetzt habe, ratter, hat es in meinem Kopf gearbeitet. Aber jetzt mache ich so geführte Meditationen, eben zum Beispiel nach Joe Dispenza oder auch Vipassana. Habe ich auch ein Interview gemacht, Vipassana wird mit V geschrieben, das ist ein Schweigeretreat. Ich konnte mir vorher nicht vorstellen, dass ich 10 Tage am Stück schweigen kann. Und wer mich hier so erlebt, wird sich das auch nicht vorstellen können. Aber das ist so eine tolle Sache, man ist in einer Gruppe und man schweigt, man hat alle Medien aus, man hat auch nichts zum Ablenken um sich rum und hat im Prinzip seine Matte, seine Decken, seine Kissen und wird geführt durch jemanden, der das macht, der einem auch immer wieder Affirmationen gibt, im Jetzt zu bleiben, bei seiner Atmung, deinen Körper zu spüren und man merkt, wie der Körper Tag für Tag, also ich brauchte viele Tage, um erstmal zu merken, wie verspannt ich bin, ne? Also man hat immer irgendwas angespannt, die Hände oder der Kiefer oder der Po. Also nach ein paar Tagen merkt man erstmal, wie die Entspannung kommt und wie der Kopf leerer wird. Und wenn der Kopf leerer wird, dann kann auch wieder was rein. Weil ich finde, wir sind so mit Informationen angefüllt, dass wir so in Unruhe sind und so in Angst. Und das macht uns total blind für das Eigentliche im Leben, nämlich für das Menschliche, für den Menschen nebenan, dass wir mal wieder sehen, wie geht's denn eigentlich dem Nachbarn oder der Nachbarin oder meinen Eltern. Und das ist wichtig. Und wie gesagt, ich versuche es mit Meditation morgens und manchmal auch abends, kurz vorm Einschlafen. Hat auch den Vorteil, früher habe ich immer das Handy gehabt und noch geguckt und Facebook, dass man wirklich zur Ruhe kommt. Also das ist so mein Tipp. Das Tanzen ist auch toll. Da gibt es in Leipzig jetzt dieses Ecstatic Dance. Das würde sich hier auch anbieten. Man braucht eigentlich nur einen DJ, der so ein bisschen Musik macht in lateinamerikanisch, so ein bisschen so fröhliche Musik. Und die Menschen tanzen, jeder für sich und doch zusammen. Das ist eine positive Energie. Man kann natürlich andere Sachen machen, ja, Yoga, Qigong. Jetzt in der Schweiz habe ich erlebt, das war ein kleiner Ort, Arlesheim. Da wohnt, glaube ich, Dr. Ganser, Daniele Ganser auch. Und da habe ich einen Buchladen gesehen. In dem Buchladen standen nur Verschwörungsbücher. Habe ich gedacht, toll. Ja, jedenfalls auf dem Marktplatz von Arlesheim fand Mittwochabend 19 Uhr Qigong statt. Da kam halt der Qigong-Lehrer im Sommer und dann waren 30 Menschen auf diesem Platz und haben zusammen Tai Chi, Qigong gemacht oder sowas. Und ich finde, das kann man doch machen. Und da trifft man sich und man kann ja irgendwie einen Energieausgleich, nennt sich das ja heute, irgendwie dann geben. Und da muss man nicht warten, bis irgendjemand anders irgendwas anbietet, sondern selber oder meinem Freundeskreis. Die Mädels, die laden sich andere Frauen ein, ja, machen so Frauenkreise. Und das müssen nicht unbedingt nur die eigenen Freundinnen sein, da bringt halt eine Freundin noch eine Freundin mit. Und so lernt man neue Menschen kennen, vernetzt sich und ist am Ende eben nicht allein. Das ist, glaube ich, die Botschaft.
Das mit dem Schweigen, da würde ich mich gern mal persönlich davon überzeugen.
Also, jetzt bin ich tatsächlich ins Nachdenken gekommen. Was mache ich eigentlich? Also, wie gesagt, auch Schweigen könnte ich mir ja gar nicht vorstellen, weil ich brauche die Mitmenschen, ich brauche das Gespräch, ich muss auch lachen können. Und ja, das ist für mich ganz wichtig. Also. Aber vielleicht wäre es ja mal ein Versuch wert. Ja, nochmal, was soll ich sagen? Wie gesagt, das Ziel ist, dass wir alles tun, damit es uns soweit gut geht. Und ich habe also mein letztes Geld mit verbraten im letzten Jahr, im Anflug vom Wahnsinn, sage ich ja mal ganz ehrlich. Also ich bin, glaube ich, jetzt die letzten 30, 40 Jahre Motorrad gefahren, nicht also auch mit der Midlife-Crisis beginnen, so Ende 40, und hatte dann zum Schluss eine Moto Guzzi California. Tolle Maschine, ja. Aber ich sag's Ihnen, ich habe sie vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren nicht mehr auf den Hauptständer gebracht. Die Kraft fehlte. Also habe ich sie verkauft. Und dann bin ich jetzt 1 Jahr ohne Motorrad gewesen. Und dann habe ich mir doch gedacht, ach, du hast doch so viel Geld, könntest du eigentlich was kaufen? Und da habe ich dann gesagt, jetzt kein Motorrad mehr, keine Angst. Altersangemessen, und ich strebe, ich habe ja ein Ziel, das ich noch erreichen möchte. Ich möchte noch mal Grand Seigneur werden beispielsweise. Sagt, da geht ein Motorrad nicht mehr, sondern also in 20 Jahren vielleicht. Ne? Und dann habe ich mir eine Vespa gekauft. Ich sag's Ihnen, es ist eine Freude. Ich muss mich nicht umziehen, ich muss mich nicht in eine Lederkluft reinquetschen und ich fahre durch die Landschaft. Ich rieche alles, wenn ich bei uns da fahre über die Felder, fahre die gemähten Felder. Ich rieche das Gras und es ist einfach schön. Also nochmal, habe ich mir jetzt gegönnt und deswegen muss ich auch nicht mehr so viel anlegen. Und ansonsten, fahre ich natürlich auch mehr, ich fahre mehr mit dem Fahrrad. Auch mit meiner Partnerin. Wir fahren viel mit dem Fahrrad. Wir gehen viel zum Schwimmen auch und wandern auch gerne in den Bergen und so weiter. Und apropos Berge. Ich hatte von 22. bis 24. Juli eine Einladung zu einem Vernetzungstreffen in den Dolomiten. Oder sind es noch die Alpen? Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also an der Grenze zumindest in Hollersbach bei Mittersill auf 2200 Meter Höhe. Also Österreicher. Da waren also Salzburger aus dem Pinzgau, Osttiroler, Tiroler, wie auch immer. Und da haben wir also in diesem Wochenende auf der Hütte oben überlegt, was können wir alles machen. Und es ging so auch um das, was wir hier andenken, mehr oder weniger. Wie gesagt, bewusst auf der Hütte, ganz weit oben, abgesetzt und dann auf diese Hütte hinaufkommen. Ich habe gesagt, 2200 Meter, das schaffe ich nie. Und da haben die gesagt, das ist kein Problem, da fährt ein Hüttentaxi bis zur Mitte, da können wir den Rucksack auf das Lasten, auf den Lastenlift und der Rest ist eine Wanderung von anderthalb Stunden. Habe ich mir gedacht, na, anderthalb Stunden wandern, ist, das ist drin. So, dann bin ich da, ich sehe die Hütte überhaupt gar nicht. Ist nicht zu erkennen da oben, so weit weg. Und dann sind das 600 oder 800 Meter Höhenmeter, aber kein Pfad. Jeder Schritt, steigen, irgendwo sichern, hält der Stein, wackelt er nicht und so weiter. Es waren dann 3,5 Stunden. Also, gut, da hatte ich großes Lob, aber wie dem auch sei. Die Menschen da oben, es war ein Riesenerlebnis, wir haben dann auch heftige Themen gehabt, wie hier auch, aber wir haben abends dann gesungen. Also, und der Koch, der Hüttenwirt hat uns so toll bekocht. Es war eine großartige Atmosphäre und wie gesagt, das halte ich schon für wichtig und das gibt mir auch sehr viel, wenn man sich da einbringen kann. Und natürlich auch, was ich gerne mache, dass ich mit den Händen arbeite. Ich möchte immer gerne mein Tagwerk sehen, was ich hier gemacht habe, damit ich mich dann hinsetzen kann, ein Bier aufmache und schau, bist mit deiner Arbeit heute zufrieden. Also, und dann natürlich Freunde einladen, Gespräche führen, gemeinsam kochen, das ist auch wichtig, ja. Also, muss jeder finden, was er macht. Hauptsache, es tut ihm gut und es tut anderen gut, die man da mit einbinden kann. Und ja, so sehe ich das im Moment.
Okay, vielen Dank. Michael.
Ja, ich will es kurz machen. Ich habe in Bosnien mal 6 Jahre gelebt und gearbeitet und habe dort einen sehr schweren Winter miterlebt, wo sozusagen nichts fuhr, nichts geliefert wurde, kein Strom war, weil die Leitungen zusammengebrochen waren. Und da habe ich erlebt, wie gut die Bosnier, also in dem Haus, wo ich da wohnte, auf solche Dinge vorbereitet sind. Also sie hatten noch einen Küchenherd, da konnten wir uns dann treffen bei der Familie, also das ist der Hausbesitzer gewesen. Wir haben dort unsere warme Suppe bekommen, die anderen Mieter, weil Elektro war ja nicht, ne? Und kalt war es auch. Ich habe gelernt, dass man, wenn 15 Grad minus draußen sind, man in einem einigermaßen gut gedämmten Haus bei 7 Grad auch in der Wohnung überleben kann. Wenn man einen Skianzug hat, dann kann man also ganz, ganz komfortabel leben. Und ich will damit nur sagen, dass diese Verhältnisse den meisten Leuten gar nicht bekannt sind hier und dass man einfach jetzt nochmal nachdenkt, wo es noch alles gibt, was man in dieser Richtung einkaufen sollte. Also zu Klamotten, die man zu Hause tragen kann, zu Heizmöglichkeiten, also für ein Stöfchen oder einen Gaskocher oder so, zu Leuchtmitteln und natürlich zu Büchsen, zu Nudeln und sonst was. Weil es gibt ja noch einen Aspekt, den den ich nun in Bosnien nicht erlebt habe. Das war ja zwischen 2006 und 2012, da gab es keinen Krieg mehr. Aber wenn es hier zwei Tage keinen Strom gibt, dann ist sozusagen die Anarchie vorprogrammiert. Denn Sie müssen ja sehen, in so einer Stadt wie Berlin gibt es zwei Tankstellen, wo man Benzin pumpen kann, also mechanisch pumpen kann. Eine davon ist bei der Polizei. Es gibt 6 weitere Tankstellen, die Notstromaggregat haben, und es gibt 1,2 Millionen Pkw. So, das heißt also, es gibt keine Versorgung, es gibt die Brutalität auf der Straße, wer so aussieht, als ob er noch was in der Tasche hat, der wird dann angegriffen werden. Aldi und Lidl werden geplündert, da kommt doch keine Polizei, weil die Polizei, das ist also, gibt so interne Regelungen bei denen, für solche Situationen ja nicht gerüstet ist. Und da gibt es dann so eine Reihenfolge. Erst ist Politikerschutz, Schutz von wichtigen Infrastruktureinrichtungen und Eigenschutz. Und wenn Sie da gerade in der Wohnung überfallen werden, meinen Sie, dass da jemand kommt? Also müssen Sie in diese Richtung denken.
Ich glaube, ich habe ja zweimal vorbereitet. Das eine ist als Unternehmer, dass man noch so viel wie es geht in der letzten Zeit investiert hat, um vielleicht in ein tiefes Tal dann auch zu durchstreiten mit einer Technik und Ausrüstung, die möglichst lange hält. Dann natürlich achte ich mal drauf, dass wir volle Tanklager haben, dass wir möglichst weit kommen. Versucht irgendwie die Liquidität zu sichern, damit man seine Mitarbeiter möglichst lang bezahlen kann, wenn irgendwas passiert. Privat bin ich dann mit meiner Frau, sind wir Nebenerwerbslandwirte, halten uns also ein paar Rinder. Sie sagt immer, das sind zu viele. Ich sag immer, du, lass den Ruhe, das sind unsere laufenden Kühlschränke. Und am Ende vielleicht auch mal ein gutes Tauschmittel. Ansonsten, ich denke, wurde alles gesagt, mit dem man sich so vorbereiten kann. Und diejenigen, die da geschickter sind, müssen eben vielleicht auch mal zum Nachbarn gucken, um dann vielleicht rechtzeitig aushelfen zu können, wenn der in Not kommt. Weil Fakt ist eins, durchkommen werden wir alle nur gemeinsam. Aber ich glaube, diese Welt hatte schon so viele Themen, so viele Probleme. Wir werden auch das irgendwie überstehen. Und hoffentlich diese Eliten dann, und das ist etwas, was mich noch mehr bewegt, dass wir mal daraus lernen und dann wirklich etwas anderes aufbauen. Wie das aussehen wird, da müssen wir uns sicherlich noch lange zusammensetzen. Das wird doch nicht von heute auf morgen gehen. Aber da bin ich optimistisch und ich denke, schon im Sinne unserer Kinder und Enkel sollten wir da dran arbeiten.
Ja, ich bin vor wenigen Wochen ganz nah nach Bautzen gezogen, aus Dresden weg. Danke, dass ihr mich genommen habt. Wir können jetzt mit Kohlen heizen, wir können im Garten ernten, wir können nächstes Jahr was anbauen. Das Dieselaggregat ist bestellt. Insofern ist das etwas, was unsere Vorsorge angeht. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Und logisch, Verantwortung übernehmen bedeutet, jeder tut das, was er kann und was er will. Es gibt hier kein Allheilrezept. Man kann sich natürlich informieren, was andere tun und sich das als Beispiel nehmen. Auch um mental dabei zu bleiben. Dann ist diese Vernetzung ganz wichtig. Wir können uns gegenseitig helfen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und gegen den Bürgerkrieg, wir sind doch die Bürger, wir machen einfach nicht mit. Na, so, einfach nicht mitmachen. So, und jetzt machen wir Endspurt Ihr habt geklatscht, ihr habt es so gewollt, sie hat es mir angeboten, ich halte das Mikrofon. Wir machen hier, aber bitte nachher nicht alle wegrennen, wir wollen noch ein Gruppenfoto machen. Ja, so, wir machen jetzt hier live und exklusiv mit der Katrin Huss. Ja gut, ich muss das Mikro nicht halten, ich hätte es aber gern getan, Katrin. So.
Mal gucken, wie das geht. Ja. Noch ein Buchtipp vielleicht, weil hier schon wieder schwarz gemalt wurde. Es gibt ein Buch, wie sich Menschen in Krisen verhalten. Das Buch heißt Im Grunde gut, weil der Mensch im Grunde seines Herzens gut ist, aber die Medien und wer auch immer haben uns immer eingeredet, wir würden uns in der Krise gegenseitig fertig machen und bekämpfen und was auch immer. Das stimmt nicht. Und jeder, der schon mal mitbekommen hat, wie sich Menschen untereinander helfen bei der Hochwasserkrise, weiß, wie wir zusammenhalten. Und das ist mein Optimismus, dass wir auch die nächste Krise überstehen, indem wir einfach zusammenhalten. Ja, und ich hatte einfach angeboten, weil vorhin die Referate so, die machten einen so eng, vielleicht ein, zwei Lockerungsübungen, die man zu Hause ganz gut mitmachen kann. Dazu müssten aber alle mal aufstehen, das könnte man vielleicht so zum Schluss machen. Das mache ich immer, wenn ich, was heißt immer, also wo ich noch ein Yoga-Studio hatte, habe ich mit Kindern ganz oft die Wettermassage gemacht. Die ist ganz einfach, die könnt ihr dann auch mit euren Kindern mal machen. Und die Wettermassage, die geht so, also es geht los mit Regen und den Regen erzeugen wir mit den Fingerspitzen auf den Kopf und am Körper tröpfelt es, also wir stellen uns vor, es tropft. Genau. Und dann wird der Regen etwas stärker und platscht, wie die Regentropfen in die Pfützen und ruhig den ganzen Körper abklopft. Dann kommt ein richtiges Gewitter, so ein Tornado wie bei mir im Garten und es donnert. Ja, ich höre, da unten höre ich noch keinen Donner. Und zu einem Donner gehört auch ein Blitz und noch ein Blitz und es donnert und blitzt. Und dann lässt das Gewitter langsam nach, das Platschen wird auch etwas weniger. Es tröpfelt noch so ein bisschen nach. Und dann könnt ihr mal die Hände so ausstrecken, vielleicht auch mal die Augen schließen und mal den Körper spüren. Und vielleicht merkt ihr richtig, wie die Energie fließt, wie die Hände kribbeln. Das war jetzt nur eine Minute, aber das ist so eine kleine Übung, wenn es mal wieder so ein Stimmungstief gibt und der Herbst kommt ja, dann ist das so eine kleine Übung, wo man mal so ein bisschen wieder in Schwung kommt. Und dann habe ich was Schönes gelernt bei Joe Dispenza. Der macht ein Ritual und vielleicht könnt ihr das morgens auch machen, das verrate ich euch gerne, wie das geht. Man stellt sich vor einen Spiegel oder stellt sich in Richtung Sonne und dann wie so ein kleines Mantra sagt man sich, ich mag mich, ich bin ein Geschenk für diese Welt, ich stehe auf der Sonnenseite des Lebens, alles, was ich machen möchte, schaffe ich auch. Denn alles, was ich dazu brauche, ist schon in mir drin. Und das können wir vielleicht ein, zwei Mal zusammen machen, dass wir es uns merken. Also, ich mag mich. Ich bin ein Geschenk für diese Welt. Ich bin auf der Sonnenseite des Lebens. Alles, was ich machen möchte, schaffe ich auch. Denn alles, was ich dazu brauche, ist schon in mir drin. So, jetzt alle zusammen. Ich mag mich. Ich bin ein Geschenk für diese Welt. Ich bin auf der Sonnenseite des Lebens. Alles, was ich machen möchte, schaffe ich auch, denn alles, was ich dazu brauche, ist schon in mir drin. Jetzt noch einmal, das kann man ja vielleicht mal aufschreiben und umschicken. Also, richtig laut, könnt auch die Augen schließen. Ich mag mich. Ich bin ein Geschenk für diese Welt. Ich bin auf der Sonnenseite des Lebens. Alles, was ich machen möchte, schaffe ich auch. Denn alles, was ich dazu brauche, ist schon in mir drin. Ja, das war ein kleines Ritual. Und dann sagte Joe Dispenza auch, Haltung erzeugt Haltung. Und wenn wir so durch die Gegend gehen, ist die Brust ganz eng, sind wir ganz eng. Aber wenn wir gerade gehen, dann wirken wir auch gerade und wie ein Gewinner. Und die Gewinnerpose, die ist entweder so, die Hände in die Seiten stellen und die Brust raus und den Kopf nach oben oder gleich so und einfach ein paar Sekunden so stehen bleiben und sich sagen, ich bin ein Gewinner. Genau. Und das können wir gerne mal, so hat er es auch gemacht, in zwei Gruppen machen. Eine Gruppe hier drüben macht die Arme hoch und die andere Seite schaut euch am besten an, also gegeneinander stellen, also zueinander gewandt. Die eine Gruppe und die zweite Gruppe. Die linke Gruppe die Arme hoch, sie sind die Gewinner. Und die andere Seite mit einem frenetischen Applaus die Gewinner bejubeln. Yeah! Genau, und ihr haltet das aus und fühlt das. Und jetzt ist die andere Seite dran. Ihr seid die Gewinner, Arme hoch. Und die linke Seite jubelt. Funktioniert. Wir können noch mal wechseln. Diese Seite, Arme nach oben. Ich bin ein Gewinner. Und die Seite wechseln. Hier die Arme nach oben. Hier sind die Gewinner und werden von der anderen Seite bejubelt. Genau. Und mit diesem Gefühl einfach nach Hause gehen ins Wochenende und das mitnehmen und sich morgens vielleicht daran erinnern. Wir sind alle Gewinner, jeder für sich und jeder hat seine Stärken und daran müssen wir uns nur dran erinnern. Genau.
Vielen Dank, liebe Katrin. Alle, die heute hier waren, ihr seid in irgendeiner Art und Weise Gewinner. Ihr nehmt was mit. Ich freue mich, dass ihr da wart. Ich freue mich, wenn ihr morgen um 15 Uhr zahlreich mit auf die Platte kommt nach Bautzen. Ja, und übergebe jetzt zum absoluten Schluss das Wort dem Veit. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke, Alex. Eigentlich hatte Alex schon alles gesagt. Unser Appell ist vielleicht noch dazu, das kam halt auch schon mal vor, nicht nur, dass es euch gut geht, das ist die Grundvoraussetzung, dass jedem gut geht, weil wir wollen ja alle, dass Friedrich bleibt und das wird es, wenn wir alle unseren Beitrag leisten und den können wir nur leisten, wenn es uns gut geht. Und so jeder in seinem kleinen Umfeld befriedet, dann werden alle Pläne ins Leere laufen, dann können wir uns vernetzen, dann können wir diese neue Welt aufbauen und das wünschen wir uns nicht nur, das sagen wir seit Anfang an, wir sind davon überzeugt, dass uns das gelingt. Und in der allerersten Mahnwache hatten wir, glaube ich, damals gesagt, Selbstverantwortung ist das Gebot der Stunde. Also das gilt nach wie vor und umso mehr. Und jeder hat seinen Teil, jeder hat seine Begabung und diese brauchen wir von jedem. So, und jetzt wollten wir euch allen noch Danke sagen und haben uns gedacht, was kann man so in Kleinigkeit noch mitgeben? Am besten was zur Krisenvorsorge, da ist ein bisschen Alkohol drin. Natürlich Senf, guter Senf. Es ist Honig drin, gutes Tauschmittel, Honig wird nie schlecht. Ein Antibiotikum sozusagen. Und wir sind in Neukirch, und in Neukirch gibt es den Neuköcher Zwieback, der muss natürlich auch dabei sein. Ja, dann wünschen wir einfach viel Genuss und guten Appetit beim Verzehr. Und ist übrigens, die Schleifen sind hier blau-gelb, es ist nicht Ukraine, es sind die Farben der Oberlausitz. Und bei dir, Katrin, grün-weiß für Sachsen. Ja, danke einfach für diesen Abend, danke für euer Mittun, für euer Aushalten. Wir haben mit der Katrin erst gesagt, gestern, das war so das Intro, eher der entertainte Abend, der leichte. Heute ging es mehr ans Eingemachte. Wir wussten selber nicht, wie es wird. Es ist anstrengend, auch für den Zuhörer, aber für die Referenten. Danke, dass ihr durchgehalten habt. Und morgen ist dann der Festtag und da wird es fröhlich. Und mit dieser Fröhlichkeit, wie es jetzt die Katrin auch schon sagte, wollen wir dann wieder in den Montagsspaziergang gehen und einfach ausstrahlen in diese Welt, das, wovon wir überzeugt sind. Danke.